Deutschlandfunk. Tag für Tag.
In Schweden und Dänemark haben Aktivisten den Koran verbrannt. Das ist nicht verboten, noch nicht. Aber Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen denkt nun über ein solches Verbot nach. Sie haben es vielleicht in der Sendung Europa heute gehört. Bisher gilt ein Koran in Flammen als Ausdruck der Meinungsfreiheit. Zugleich haben Schweden und Dänemark aus Angst vor islamistischen Anschlägen ihre Einreisekontrollen verschärft. In islamisch geprägten Ländern gab es ja gewaltsame Reaktionen. Dass Videos von Koranverbrennungen über soziale Medien verbreitet werden, ist neu. Die Provokation an sich, die Vernichtung einer zentralen religiösen Schrift, ist dagegen alt. Der Dresdner Historiker Gerd Schwerhoff hat die Geschichte der Blasphemie erforscht. Vor 2 Jahren ist sein Buch »Verfluchte Götter« erschienen. Und darin formuliert er zum Schluss die zarte Hoffnung, dass sich die Eskalationsspirale anhalten ließe. Ich habe vor dieser Sendung mit Gerd Schwerhoff gesprochen und ich habe ihn zunächst gefragt, was eine Koranverbrennung bedeutet.
Eine Verletzung heiliger Schriften und damit heiliger Gefühle von Seiten der Muslime, wobei auf der anderen Seite es ja gerahmt wird als eine Verteidigung der Meinungsfreiheit, als eine Manifestation des freien Ausdrucks über religiöse Fesseln. Und insofern wird auch auf der Seite der Verbrenner sozusagen an eine heilige Sache appelliert, nämlich an die Meinungsfreiheit und die Freiheit des Ausdrucks.
Was ist der Unterschied zwischen der Verbrennung eines Korans und hypothetisch jetzt, wenn Bibel oder Tora verbrannt wurden?
Tja, darauf müsste man historisch die Antwort geben. Beides kommt und kam vor. Gerade im Christentum sind Bücherverbrennungen durchaus auch an der Tagesordnung gewesen. Natürlich nicht die Bibelverbrennung, aber die Verbrennung von ketzerischen Schriften, zum Teil auch mit den Ketzern selber, die mit ihren Schriften auf dem Scheiterhaufen landeten. Aber in christlicher Tradition gibt es auch die Verbrennung einer angeblich ketzerischen heiligen Schrift einer anderen Religion, nämlich der Juden, in Gestalt des Talmud. Im Mittelalter und der frühen Neuzeit gab es häufiger Talmudverbrennungen, weil angeblich die christlichen Exegeten darin ketzerische Dinge erkannt haben. Das alles hängt sozusagen indirekt zumindest mit dem eigenen Glauben zusammen und mit den gemeinsamen Traditionen des Alten Testaments. Ein Koran hat man, soweit ich sehe, im christlichen Kontext nicht verbrannt. Und insofern haben wir hier eine relativ moderne Konstellation tatsächlich vor uns, in dem im Geiste oder in Berufung auf die Meinungsfreiheit die Heilige Schrift einer anderen Religion verbrannt und herabgewürdigt wird.
Die Aktivisten dieser Verbrennung fordern ein Verbot, ein staatliches Verbot des Korans. Ein Buch zu verbrennen, das wissen wir ja nun auch gerade in Deutschland, ist ein gewaltsamer Akt. Was genau löst eine solch gewaltsame Aktion aus?
Natürlich liegt die Gewalt vor allen Dingen in der symbolischen Dimension, in der materiellen Dimension. Auch im christlichen Kontext sind blasphemische Akte immer dann besonders provozierend gewesen, wenn ein Symbol, ein materielles Symbol auch attackiert wird, ein Kruzifix attackiert, ein Bild der Maria oder eben auch eine heilige Schrift, die man auch mit dem Messer durchstechen kann und Ähnliches. Also diese materielle Dimension wirkt besonders provozierend und herabwürdigend und ja, löst deswegen auch besonders gewalttätige Reaktionen auf. Wir sind ja gewohnt im Westen zu diskutieren sehr stark und zu differenzieren Gewalt gegen Dinge und Gewalt gegen Menschen, aber sowohl in der Geschichte als auch in der Gegenwart wird diese Werteskala vielleicht nicht von allen geteilt. Und die gefühlsmäßige Verletzung, die geradezu körperliche Verletzung und Empörung, die das Ganze bei Anhängern von Religionen auslösen kann, wird vielleicht von vielen höher gewertet als die physische Verletzung, als eine Ohrfeige oder eine blutende Wunde.
Sie haben sich in Ihrem Buch »Verfluchte Götter«, über das haben wir auch in dieser Sendung gesprochen, mit den Mohammed-Karikaturen unter anderem auseinandergesetzt, als jüngeres Beispiel für Blasphemie und dafür, was das auslöst. Die sind 2005 in Dänemark erschienen und damals gab es gewaltsame Proteste gegen die Veröffentlichung dieser Karikaturen. Auch jetzt gibt es gewaltsame Proteste, die Sicherheitslage ist sehr angespannt, gerade in Schweden. Was hat sich seit 2005 verändert?
Ich denke, es gibt sehr viele Parallelen zwischen den Mohammed-Karikaturen und der Koranverbrennung in der materiellen Dimension, die wir gerade besprochen haben. Diese Bilder, Die erfüllen vielleicht eine ähnliche Wirkung wie die Verbrennung des Koran. Das ist vielleicht noch eine Drehung weiter sozusagen. Wichtig und parallel sind auch die Unternehmer der Empörung, die diese unter Empörung anfeuern. Das wirkt ja nicht unmittelbar, sondern es wird sozusagen über die Medien verbreitet. Und wenn wir auf das Jahr 2005 gucken, da waren die Social Media noch in den Kinderschulen. Das ging noch viel stärker über klassischere Medien, etwa über das Fernsehen oder über Printmedien. Jetzt mit den Social Media ist es natürlich, hat es eine Schnelligkeit erreicht und eine Unmittelbarkeit erreicht. Jeder auch in armen Ländern besitzt ein Smartphone oder hat Zugang und kann solche Dinge sozusagen unmittelbar miterleben. Und ich würde sagen, diese mediale Beschleunigung und Intensivierung ist eigentlich der Hauptunterschied zum Jahr 2005.
Sie haben damals geschrieben, es sei auch darum gegangen, die Empfindlichkeit der Muslime zu testen. So jetzt ganz platt gesagt, ja, Christen müssen ja auch viel aushalten. In Demokratien, in liberalen Gesellschaften muss eigentlich jede Religion was aushalten. Und wir testen jetzt mal die Empfindlichkeit der Muslime. Würden Sie sagen, das ist heute auch noch so ein Empfindlichkeitstest oder ist es schon mehr?
Also im Grunde genommen ist natürlich schon bei der Zeitung Jyllands-Posten in Dänemark damals dieser Empfindlichkeitstest ein wenig ein Euphemismus gewesen dafür, dass man sehr genau wusste, vielleicht von den Dimensionen her nicht, aber vom Prinzip, dass man mit dieser Aktion diese Empörung auslöst, also dass da Empfindlichkeiten waren. Jetzt ging es ja gar nicht mehr darum, etwas zu testen, sondern es ging im Grunde ganz platt darum, diese Empörung, diese Gewalt sozusagen zu provozieren. Insofern ist das vom Prinzip her ähnlich, aber noch viel platter. Und diese Identitätspolarisierung, die dieser Konflikt erreicht hat, hat noch viel krassere, extremere Ausmaße angenommen, als es damals der Fall war. Man bewegt sich in eingefahrenen Schienen, kann man sagen, die schon seit fast 20 Jahren erprobt sind, aber wo es schwer ist zu sehen, wie man aus diesem eingefahrenen Gleis wieder herauskommt.
Was wäre eine Deeskalationsstrategie?
Ja, es kommt darauf an, auf welcher Seite man ansetzt. Wenn wir bei unserer eigenen Seite ansetzen, vorausschicken will ich natürlich, dass Meinungsfreiheit für mich im Prinzip und im Zweifel auch immer schon das höchste Gut ist und dass man sich gut überlegen muss, sie einzuschränken. Aber ich denke, es gibt gute Gründe, seine Meinung, auch seine Polemiken über andere Religionen ein wenig zu zügeln und nicht auszuleben. Wir haben ja in der westlichen Welt, gerade in der katholischen Kirche, ist es vielleicht am extremsten den Reflex, wenn wir uns über Klerus, vielleicht auch über Tatbestände des Glaubens lustig machen, das als eine Attacke auf die Etablierten, auf die da oben, auf die Amtskirche anzusehen, was in gewisser Weise kulturell auch ein wenig legitimiert ist. Hier kommt ja, wenn man das sozusagen zwischen den Religionen betrachtet, eben der Aspekt dazu, dass es nicht nur um eine andere Religion geht, sondern um eine Gruppe, die sich selber sehr stark als Opfer westlicher, übermächtigender Zivilisation sieht und auch von interessierter Seite noch so stilisiert wird. Und insofern gibt es ja auch eine soziale, kulturelle, politisch machtvolle Dimension, die dazukommt. Und insofern geht es, glaube ich, einmal nicht um Selbstzensur, aber um, wie soll man sagen, Selbstkontrolle.
Fingerspitzengefühl.
Fingerspitzengefühl.
Aber das kann man ja nicht verordnen. Das ist ja sehr unterschiedlich ausgeprägt.
Das ist richtig. Ich meine, der Staat muss natürlich überlegen, inwieweit er diese Mäßigung auch erzwingen kann und erzwingen will. Ich sagte, Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Aber vermutlich hätten wir in Deutschland zumindest ein möglicherweise Ansatzpunkte eben im Artikel 166, der Erbe des alten Blasphemieparagraphen, der halt vorsieht, dass man die Religionsschmähung als Gefahr für die öffentliche Ordnung eben auch sanktionieren kann. Schweden und Dänemark gehen bisher da einen anderen Weg, aber man muss eben grundsätzlich sagen, Meinungsfreiheit gilt ja fast nirgendwo absolut. Wir haben Paragraphen gegen Volksverhetzung, wir haben Paragraphen gegen Schmähkritik. Von daher wäre es jetzt prinzipiell kein Sündenfall, wenn auch Staaten sich dafür entscheiden, auch westliche demokratische Staaten, also hier Sperrschilder aufzubauen und zu sagen, das geht zu weit, zumal es ja wirklich eine provozierte Herausforderung für die öffentliche Ordnung darstellt. Also das ist ja kein Ausdruck wirklicher Meinung, sondern das ist eigentlich der Versuch, öffentlichen Unfrieden zu stiften, diese Koranverbrennung.
Also Sie würden den skandinavischen Staaten, Schweden, Dänemark, den deutschen Paragraphen 166, der nicht religiöse Gefühle schützt, sondern die öffentliche Ordnung schützt, ans Herz legen oder an den Verstand legen?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil es geht immer um eine spezifische Abwägung zwischen Meinungsfreiheit und der Störung von öffentlicher Ordnung oder Herabsetzung von anderen Personen oder Gruppen. Und ich bin mir gar nicht so sicher, inwieweit in Deutschland unterm Strich etwas anderes rauskäme wie in Schweden und Dänemark. Das müssten Juristen beurteilen und ich vermute, die würden auch unterschiedlich darauf antworten. Aber mir scheint die grundlegende Ansage in Schweden und Dänemark, tut uns leid, das ist zwar alles sehr bedauerlich, aber wir können es nicht verbieten, scheint mir schon nicht ganz unproblematisch zu sein.
Ein Blick noch zum Abschluss nach Deutschland auf ein anderes Beispiel, jetzt gar nicht mit der Koranverbrennung natürlich gleichzusetzen, aber der Fall, der hier für Schlagzeilen gesorgt hat, nämlich diese Ausstellung Jesus liebt von Rosa von Braunheim über Homosexualität, überhaupt Sexualität und Christentum. Die Ausstellung war in einer Kirche, nur wenige Tage zu sehen in Nürnberg und wurde dann geschlossen, ist jetzt in einer Galerie zu sehen, also auf säkularem Terrain. Was sagt Ihnen diese Kontroverse?
Im Licht der Koranverbrennung muss man ja erstmal sagen, sagt sie, dass innerhalb des Christentums sozusagen solche Kontroversen austragbar sind. Wir bewegen uns da auf viel zivilisierterem Terrain. Ja, und dass es natürlich innerhalb der Kirche und den Kirchen Kontroversen gibt zwischen verschiedenen weltanschaulichen Lagern und dass natürlich gerade auch konservativere Strömungen innerhalb der Kirchen, die Homosexualität kritischer sehen, damit Probleme haben. Das wundert mich nicht. Man könnte es rahmen als Zeichen dafür, dass diese konservativen Strömungen siegen oder immer noch einflussreich sind. Ich würde es erstmal freundlicher, gerade im Lichte dessen, was wir bisher besprochen haben, als ein Zeichen doch eines existierenden Pluralismus innerhalb der Kirche sehen, ohne jetzt die Kontroverse im Einzelnen genau zu kennen.
Deeskalation, hätten Sie sich gewünscht für 2005, ist nicht eingetreten. Jetzt sind wir fast 20 Jahre später. Aber Religion, Religionskritik, das ist immer noch ein heißer Stoff oder vielleicht sogar ein noch heißer gewordener Stoff.
Ja, tatsächlich. Ich würde es aber noch in den größeren Rahmen einbauen, dass diese Identitätsdebatten, die wir heute ja auch innerhalb aller westlichen Staaten führen, ja auch über ganz andere Themen, ob Klima oder Gendern, dass die eine polarisierende Kraft entfalten, wie sie im Grunde genommen diesen Religionsdebatten vergleichbar sind. Also natürlich ist das eine ganz spezifische Lage zwischen in der Konstruktion der muslimischen Welt mit der christlichen Welt, aber die polarisierenden Mechanismen, die wir in diesen Koranstreitigkeiten oder bei den Mohammed-Karikaturen beobachtet haben, die haben wir ja genauso gut innerhalb unserer eigenen Kultur bei anderen heiligen Dingen, die nichts mit Religion zu tun haben, aber die eben den Beteiligten genauso heilig sind, ob es nun der Klimaschutz ist für die Angehörigen der letzten Generation oder Volk und Nation bei den Rechtspopulisten. Also solche identitären Fragen haben nicht nur im Gewand des Religiösen das Zeug, sehr stark gesellschaftlich erschütternd zu wirken und polarisierend zu wirken.
Es gibt gute Gründe, Polemiken gegen andere Religionen zu zügeln und gesetzlich beim Zügeln nachzuhelfen. Das sagt der Historiker Gerd Schwerhoff von der Universität Dresden. Mit ihm habe ich über die Koranverbrennungen in Schweden und Dänemark gesprochen.